ihr, ich weiß das. Und ich habe noch mehr Zeit, zu euch zu sprechen, als die Leute hier und noch längere Antworten zu geben. Ich freue mich, dass ich hier bin. Das ist wunderbar. Gottesdienst mit euch und Gott zu feiern ist wunderbar. Ich hoffe, ihr fühlt das auch so. Das ist keine Pflicht, hierher zu kommen. Wir kommen hier gerne her, weil es hier gut ist. Wir singen, wir beten, wir ermutigen uns gegenseitig und kommen ganz bestimmt, so geht es mir zumindest, wenn ich hier rausgehe, geht es mir besser. Wir haben gute Musik. Das ist wirklich gut. Ja? Das geht an mein Herz und es ist toll. Und unsere Kinder sind beschäftigt und glücklich. Das ist auch irgendwie etwas, was Eltern sehr toll finden. Wenn das hier wirklich so gut ist, warum gibt es denn immer noch unbesetzte Stühle? Als ich die Predigt vorbereitet habe, hatte ich so in Erinnerung, es gibt hier viele unbesetzte Stühle. Es sind heute Morgen etwas weniger gewesen. Also muss ich fragen, das meine ich auch durchaus ernst, warum haben wir keinen zweiten Sonntagsgottesdienst? Es gibt Kirchen, die machen so etwas. Ich kenne eine Kirche, die hat 10 Sonntagsgottesdienste und die sind voll. Und sie wissen jetzt auch nicht, wo sie mit den Leuten hin sollen. Warum sind die Menschen, die hier in Oberramstadt leben, nicht hier? Wo sind sie alle? Oberramstadt hat 15.000 Einwohner laut Statistik. Wenn nur 2% von denen am Sonntag zu uns kommen würden, 300, stellt euch das mal vor, dann reicht es allemal für einen zweiten Sonntagsgottesdienst. Prediger finden sich auch. Wir haben hier einige, die gerne sprechen und ich denke mal, das wird sich finden lassen. Wir haben junge Leute, die Musik machen, eine zweite Musikgruppe, das geht bestimmt auch. Und ja, das würde doch nicht schlecht sein. Auch Nichtchristen würden sich doch sicherlich hier wohlfühlen. Es herrscht doch eine wunderbare Atmosphäre hier und wir sind froh über die Gäste, die kommen. So geht es mir zumindest. Als ich das erste Mal hierher kam, fühlte ich mich wohl. Ich wurde begrüßt. Dann frage ich mich, wenn denn das alles hier so gut ist, warum sind denn diese 300 Menschen, diese 2% dann nicht hier? Wissen unsere Nachbarn überhaupt, dass es die Gemeindescheune gibt? Wissen Sie, wie gut es bei uns ist? Haben wir davon erzählt? Haben wir unseren Nachbarn, Arbeitskollegen, Schulfreunden davon erzählt, was wir hier machen? Mal ehrlich unter uns, das ist doch der eigentliche Grund, warum nicht so viele Leute hier sind. Es könnte doch noch viel mehr sein. Wir haben es einfach nicht weitergesagt. Ist unser Glaube vielleicht zu kompliziert? Oder ist er uns peinlich? Ja, weil wir vielleicht Angst haben vor diesen Antworten, die Sie in den Interviews gehört haben. Nein, unser Glaube ist total einfach. Man braucht nicht irgendwie Theologie studiert zu haben. Man muss auch nicht Psychologie studiert haben. Einfache Fischer wie der Apostel Petrus waren von Anfang an dabei. Und das viele Studieren hindert unter Umständen auch daran, Gott zu erkennen. Ein ganz lieber, mittlerweile pensionierter Pfarrer aus der lutherischen Kirche hat gesagt, die schwerste Glaubensaufgabe für ihn und Herausforderung war das Theologiestudium, weil es da so viele Nichtchristen im Lehramt gibt. Also man kann nicht davon ausgehen, dass jemand da, wenn der da so Theologe ist, dass er auch wirklich Christ ist. Man kann nicht mal davon ausgehen, dass die Pastoren Christen sind. Ich habe viele getroffen, die wirklich also verstört und ziellos umherwandern. Es gibt natürlich auch die anderen. Und die haben zugehört. Die haben Schritte gemacht, um Christ zu werden. Wie wird man Christ? Das ist so das Thema, wie wirst du Christ, der du hier sitzt? Es ist ganz einfach. Jesus klopft bei euch an, heute, morgen. Wodurch? Weil ich darüber erzähle. Ich erzähle euch in dieser Predigt von Jesus und dadurch klopft er bei euch an. Jetzt könnt ihr antworten. Jesus gibt es nicht, das ist ein Märchen. Dann werden manche Leute sagen, es gibt Zeitzeugen, Josephus, die ihr habt doch aufgeschrieben. Und es gab also Hunderte, Tausende von Augenzeugen, die ihn gesehen haben, nachdem er gestorben war am Kreuz. Und Millionen und Abermillionen Leute sind gestorben, weil sie an ihn geglaubt haben. Also irgendwas muss doch da dran sein, es muss ihn doch gegeben haben. Aber ich lasse mich jetzt nicht auf die Diskussion ein. Manche Leute glauben oder wollen das unbedingt glauben, dass es ihn nicht gegeben hat. Dann kannst du vielleicht antworten, Jesus, du warst ein guter Mensch, so wie Gandhi. Du hast tolle Sachen gesagt, die Bergpredigt, dass Gott mit den Schwachen ist und dann bist du gestorben und das war's. Und wir haben dich als guten Lehrer, so wie Gandhi, und wir können da lesen, was du alles Schönes gesagt hast, aber das war's. Oder auch eine Antwort, Jesus, du bist derjenige, der gestorben und auferstanden ist. Du veränderst mein Leben, du bist mein Erlöser. Du hast mich freigekauft von den Schwierigkeiten, die ich hier so in dieser Welt habe. Diese Antwort ist das Angebot, was Jesus heute für dich hat. Kann ich mal das erste Bild haben? Kommt? Jawohl. Und zwar steht in der Bibel, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, zu dir, dass Christus, als du noch Sünder warst, für dich gestorben ist. Also Jesus hat das schon gemacht für dich. Und das ist das Angebot, was er dir gibt. Und wir sind eigentlich alle Sünder. Na, Fernbedienung geht nicht. Bitte eins weiter. Lass mich nicht entmutigen. Nochmal einen Klick. Nee. So. Hier. Ach, okay. Mit diesen technischen Schwierigkeiten hatte Jesus nicht zu kämpfen. Der hatte keine PowerPoint-Folien. Ah, wunderbar. Jetzt geht's. Denn in der Bibel steht auch, wir haben alle gesündigt. Du kannst sagen, du hast gut gelebt, aber hast du nicht irgendwie mal gelogen und mal irgendjemanden auch was Böses gewünscht? Also wir haben alle gesündigt und gelangen nicht zur Herrlichkeit Gottes. Und es steht auch dort, es ist kein Gerechter und nicht einer. Da muss man sich mal mit auseinandersetzen. Leute, die sich vorgaukeln, alles ist in Ordnung, die gibt's. Aber die leben nicht in der Realität. Vielleicht drücke ich auch auf den falschen Knopf. Gottes Medizin. Ja, was hat das für Folgen, wenn wir nicht gerecht sind und gesündigt haben? Der Lohn der Sünde ist der Tod. Ganz brutal. Bumm, Ende aus, Tod. Die Gnadengabe Gottes ist aber ewiges Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Jeder, der den Namen des Herrn Jesus anrufen wird, wird errettet werden. Und dann, wenn du mit deinem Mund Jesus bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn von den Toten aufgeweckt hat, wirst du errettet werden. So einfach ist das. Du musst in deinem Herzen glauben und mit deinem Munde bekennen. Was bedeutet das im Herzen glauben? Für die Juden ist das Herz das Entscheidungszentrum, das Zentrum des Lebens, wo die Lebenskraft, das Blut gepumpt wird durch den ganzen Körper. Das ist nicht das Gehirn für sie. Das heißt, Jesus sitzt da mittendrin in dir, wo die Entscheidungen gefällt werden und dort glaubst du. Nicht irgendwo außerhalb, sondern in der Mitte ist der Jesus bei dir drin. Und wenn du das machst, wenn du den Jesus in dich hinein, in die Mitte hineingenommen hast und da auch rüber redest, dann bist du Christ. Ist einfach. Ja, wenn du das gemacht hast, dann bist du Christ. Aber das ist ein Anfang, das ist so der Start eines Weges. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Eine ganz klare Aussage, schwarz-weiß. Da geht es nicht darum, um Gutes zu tun. Es geht nicht darum, irgendwie ein guter Mensch zu sein. Das reicht nicht. Das ist Jesus Anspruch. Also heute in dieser Gesellschaft, wo wir sagen, alle Religionen sind ja gleich und die Buddhisten sind so friedlich und die Moslems sind ja unsere netten Mitbewohner hier in Deutschland, dann denkt man, der Jesus sagt, ich bin der Einzige und nicht Allah oder Buddha oder Konfuzius. Nein, ich bin der Einzige. Ja, da gibt's große Unklarheiten und ich kenne einen Mann, der jahrzehntelang Pfarrer einer Gemeinde gewesen ist und irgendwann mal, nachdem ich auch gesprochen hatte, hat er mich gefragt, wenn denn ein Moslem sein ganzes Leben Gutes getan hat, wie kann unser Gott ihn denn dann nicht in den Himmel lassen? Da brauche ich einfach nur die Bibel aufzumachen und ihm antworten, das reicht nicht. Ja, dieser Pfarrer und ich sind zu einem Glaubensgespräch zusammengekommen und er ist voll bei Jesus angekommen. Er ist auf der sicheren Seite. Gutes tun allein reicht nicht. Es kommt darauf an, ob Jesus Herr deines Lebens geworden ist und darauf, dass du Gutes tust, weil du Jesus kennst und weil du ihm dankbar bist. Das ist die Frage der Begründung. Warum tust du Gutes? Tust du Gutes, weil du ein schlechtes Gewissen hast, weil du in einer Kirchengemeinde toll aussehen willst, weil du gespendet hast und so viel mitarbeitest, oder tust du das aus Dankbarkeit Jesus gegenüber und weil du ihn kennst? Und das ist auch etwas, was Jesus sagt. Das ist nicht so ganz einfach. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Ganz brutal. Natürlich sollen wir unsere Eltern lieben und achten. Die Gebote kennen wir und unsere Kinder sollen wir auch lieben und achten. Aber es ist die Reihenfolge. Warum tun wir das? Weil unsere Eltern das auch so gemacht haben. Und schlagen wir unsere Kinder, weil die Eltern uns auch geschlagen haben? Nein, es kommt darauf an, dass wir das tun, weil wir in einer Beziehung zu Gott stehen. Darum tun wir Gutes. Jesus will seine gute Herrschaft in meinem Leben einrichten, aber auch in eurem Leben einrichten. Das kommt danach. Wenn ihr sagt, Jesus, komm rein, dann passiert was. Und bei jedem Menschen passiert was Tolles und was ganz Unterschiedliches. Jesus wird aber eine Folge für euch haben. Wir hatten hier, als wir das Gebets- und Heilungsdienstseminar hatten, hatten wir eine Frage, müssen wir denn alles wissen und dann den Vertrag unterschreiben mit dem Herrn Jesus? Ich glaube nicht, dass die Apostel und die Jünger diesen Vertrag unterschrieben hätten. 11 von den 12 Aposteln sind für den Glauben umgekommen. Und der 12. ist in der Verbannung gestorben. Es gibt da eine ganze Menge Dinge, die können wir einfach nicht wissen. Und es ist vielleicht auch ganz gut so, dass wir sie nicht wissen, sonst würden wir schreiend davonlaufen. Auf der anderen Seite gibt es auch so viele tolle Sachen. Vielleicht wollen wir es doch unterschreiben. Aber so ist es halt nicht. Wir kennen nichts über die Zukunft. Gott weiß das. Und ja, ich möchte einfach euch ermutigen, diesen Schritt zu gehen. Jesus will seine Herrschaft in meinem Leben und in deinem Leben einrichten. Er will bestimmen über dein Geld und mein Geld. Es geht da um den Zehnten, es geht um den reichen Jüngling, dem das Geld wichtiger war als der Herr Jesus. Gott will was sagen über Geld. Darüber predige ich nicht, kann man gerne tun, das ist eine tolle Sache, vielleicht später mal. Er möchte aber auch bestimmen über deine und meine Zeit. Steht in der Bibel, betet ohne Unterlass. Es steht was drin, über den Sabbat zu halten, also einen Tag in der Woche nicht zu arbeiten. Zeit, Geld, aber auch Sexualität. Er will bestimmen, wer neben mir und neben dir im Bett liegt. Ja, wer deine Ehefrau oder Ehemann sein soll. Jesus will da mitsprechen, ob es um Ehebruch geht, um Scheidung geht, um andere Fragen der Sexualität. Er will da mitsprechen. Und das geht ja wirklich also dann hinter die Schlafzimmertür und in deinen Geldbeutel hinein. Aber das ist gut, denn Jesus sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Auch das ist ein Versprechen, das ist so. Weil im Vergleich zu dem, was da so draußen läuft, mit Neid, mit Habgier, mit Angst, da ist seine Aufgabe eigentlich leicht. Und die Last ist leicht, mit ihm zu tragen. Wenn wir zu unserem Herrn Jesus kommen und du zu deinem persönlichen Retter kommst, dann kriegst du Seelenfrieden, Trost, Hoffnung, ewiges Leben, Sicherheit, der Heilige Geist, auch etwas, wo man viel darüber studieren kann und ihn dann doch nicht richtig packen kann, der wird kommen und wird dir Ruhe geben, auch wenn es ganz schwierig wird. Er gibt euch Hoffnung, der Herr Jesus, indem ihr all eure Sorgen auf Jesus werft, denn er ist besorgt für euch. Alles, was euch berührt, klein, groß, schwierig, tödlicher Krebs oder auch nur irgendwie eine kleine Sorge, werft es auf ihn. Wenn du unsicher darüber bist, wenn du dir darüber unsicher bist, wer Jesus ist, dann bist du dort, wo viele Menschen in dieser Welt sind und ich auch war. Und das ist noch gar nicht so lange her, wenn ich so mein Leben anschaue, als ich mir da noch unsicher war. Und ich kann mich da ganz gut dran erinnern. Komm doch einfach nach dem Gottesdienst zu einem von uns und sprich mit uns. Wir hören dir gerne zu. Gott liebt alle, die unsicher sind und Fragen an ihn stellen. Jesus ist bei dir, wenn du unsicher bist. Aber er möchte dir ja diese Unsicherheit wegnehmen. Und wenn du Jesus als deinen Herrn annimmst und das auch bekennst, dann geht diese Unsicherheit weg. Wenn du aber meinst, du könntest alles aus deiner eigenen Kraft schaffen und du bräuchtest Jesus nicht, dann kommen ganz bestimmt schwere Zeiten auf dich zu. Denn Gott wird dich so lange sinken lassen, bis du ihn brauchst. Das ist seine Gnade. Irgendwann wird es dir schlecht gehen und dann wirst du sehen, du brauchst den Herrn Jesus, du schaffst es doch nicht. Auch das ist etwas, eine Weisheit, die muss man erstmal erkennen. Wenn man jung ist, dann sieht man das vielleicht nicht so. Wenn man dann älter wird, dann irgendwann sterben die Eltern weg und dann die Klassenkameraden und dann irgendwann denkt man auch, was ist denn dann? Was kommt denn da auf mich zu? Spätestens dann weißt du, es schaffst du nicht aus eigener Kraft. Wenn du ab heute mit Jesus gehen möchtest, dann sage es ihm und mach es mit Zeugen fest. So einfach ist das. Ja, das kann man machen und das haben viele Leute getan. Und ich kann euch nur ermutigen, das zu tun. Und es wird eine Reise anfangen, die toll ist. Ja, das hat eine ganz besondere Bedeutung, dieses Bild. Auch ich hatte in der vergangenen Woche Geburtstag. Danke. Genau. Um es genauer zu sagen, am Mittwoch. Und am Mittwochmorgen bin ich um 4 Uhr von Albträumen aufgewacht und hatte Halsschmerzen. Und bin dann in die Küche gegangen, um kaltes Wasser zu trinken. Und dort haben mich hunderte von Lebensmittelmottenraupen begrüßt. Ohne jede Ankündigung. Und dann bin ich in den Märkischen Gebetskreis gegangen, den ich leite und der sich jeden Mittwochmittag trifft. Und da gab es nur frustrierende Nachrichten. So eine Stimmung hatte ich also in den 4 Jahren noch nicht gehört. Und ich habe natürlich als Leiter auch die Aufgabe meiner Herde, da den Mut und die Freude Gottes weiterzugeben. Und das ist manchmal nicht so einfach, auch wenn sich dann die Leute nicht an meinen Geburtstag erinnern. Und eine eigene Familie habe ich ja auch nicht. Ich kann also da auch keine Vorwürfe machen, wenn meine Frau den Geburtstag vergessen hätte, weil ich sie ja nicht habe. Aber Gott hat mir geholfen und auch wenn man dann mal so ein bisschen traurig und beleidigt ist, er hat mir in den letzten 4 Tagen in vielfältiger Weise mitgeteilt, wie seine Sicht der Lage ist. Und ich habe gestern eine DVD von meinen orthodoxen jüdischen Freunden erhalten. Und das sind 2 Rabbis hier. Diese Aufnahme stammt von 1972. Die haben die deutschen Konzentrationslager überlebt. Der Sprecher rechts ist der Rabbi Menachem Mendel Schneerson. Und er zitiert die Bibel, dass unsere Welt Gottes Obstgarten ist. Nicht einfach ein Feld, was man so beackert oder eine Wüste, sondern der Obstgarten. Und da steckt ganz, ganz viel Weisheit hinter. Und das ist auch Wahrheit. Gott hat so viel mit dir vor und will dich wirklich hüten wie einen Obstgarten. Das ist anders als ein Feld, wo man dann also mit einem Traktor rüberfährt, sondern beim Obstgarten, da schneidet man so ein bisschen ab und da düngt man ein bisschen und man gießt und man steckt also ganz, ganz viel Arbeit in diese Früchte hinein. Und das ist das, was Gott mit euch vorhat und mit mir vorhat und mit jedem Einzelnen von euch. Ihr seid der Obstgarten, den Gott hegt und pflegt.